Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, zurzeit wird die 11. Auflage gedreht von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. An der australischen Ostküste 12 sogenannte Promis leben da bis zu 2 Wochen in einem Dschungelcamp. Unter ständiger Beobachtung der Fernsehkameras. Und da müssen sie unter anderem Maden, Vespern, Käfen, Spinnen, andere eklige Tierprodukte. Und Ziel der Teilnehmer ist es, dass sie die Gunst der Zuschauer gewinnen und dass sie so lange wie möglich in diesem Camp bleiben und dann am Ende rauskommen als Sieger, als Dschungelkönigin oder Dschungelkönig. Liebe Gemeinde, man muss kein Promi sein, man muss nicht in Australien sein. Auch in Öschelbronn ist das Leben manchmal wie im Dschungelcamp. Da müssen Sie mit komischen Käuzen auskommen, die Ihnen das Zusammenleben schwer machen. Da müssen Sie manchmal auf viele Annehmlichkeiten verzichten. Da gibt es schwierige Prüfungen zu bestehen. Bei manchen würde man vielleicht sogar sagen, eklige Prüfungen. Und vor allem sind immer Leute da. Leute, die sie ganz genau beobachten und die ihre dummen Kommentare dazu abgeben. Das Leben ist öfters mal wie im Dschungelcamp. Kein Wunder, wenn man da mal den Dschungelkoller bekommt. Kein Wunder, wenn man am liebsten rufen würde, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Kein Wunder, wenn man manchmal sagt, ich weiß gar nicht, warum ich diesen Affenzirkus mitmache. Und wissen Sie was? Mose ging es nicht viel anders. Nur, dass Mose nicht im Dschungelcamp war, sondern im Wüstencamp. Und im Wüstencamp, da ging es manchmal drunter und drüber. Wir haben einen Abschnitt gehört aus 2. Mose 33. Und wenn man ein bisschen weiter vorschaut, die Vorgeschichte, dann wird deutlich, kurz davor hat es in diesem Wüstencamp ein richtiges Donnerwetter gegeben. Nämlich Mose kommt vom Gipfeltreffen mit Gott, vom Berg herunter, die 10 Gebote, die Arme geklemmt. Und was sieht er da? Das Volk tanzt um ein goldenes Kalb. Sie wollten einen Gott zum Sehen, einen Gott zum Anfassen. Und dann haben sie in einer Hauruck-Aktion sich einen Gott zusammengezimmert. Und Mose wird stinksauer und sagt, welches Rindvieh betet denn ein Kalb an? Ein Gott zum Sehen, ein Gott zum Anfassen. Und er sagt, Leute, warum könnt ihr denn nicht diesem unsichtbaren Gott vertrauen? Dieser Gott hat euch doch schon so oft aus der Patsche rausgeholfen. Ihr seht ihn tagsüber, diese Wolkensäule, die vorangeht. Nachts seht ihr die Feuersäule in leuchtenden Farben. Und es ist noch gar nicht so lange her, da hat er euer Schreien erhört. Und damals in Ägypten, da sind wir ausgezogen, erinnert ihr euch nicht mehr, mit Sack und Pack, Kind und Kegel, raus aus der Sklaverei Richtung gelobtes Land. Klar, da gab es eine Menge Prüfungen auf dieser Zeit. Aber sie haben diesen Schritt immer mit der Gegenwart Gottes erlebt. Und Gott war immer dabei, in der Wolke, in der Feuersäule, wie eine Art Navigationssystem bei Tag und Nacht. Gott hat sie versorgt mit Essen, mit Manna, er hat ihnen Wasser aus dem Felsen gegeben. Und trotzdem, immer wieder haben die Leute den Koller bekommen, immer wieder haben sie sich gegen Mose aufgelehnt und manchmal auch gegen Gott. Bis dann zu diesem schwachsinnigen Versuch, Gott in eine Figur zu bannen, die man besser handeln kann. Mose, wenn man diese Geschichte liest, Mose, der war oft an diesem Punkt, wo er am liebsten gerufen hätte, holt mich hier raus. Aber jetzt sitzt er wieder, jetzt soll er wieder bei Gott quasi sozusagen nach dieser Katastrophe mit diesem goldenen Kalb, jetzt soll er wieder bei Gott, wie man so schön sagt, die Kartoffeln aus dem Feuer holen. Aber Mose selber ist sich inzwischen unsicher, ob Gott überhaupt noch mitspielt, ob Gott überhaupt noch mitzieht oder ob er sich nicht zurückzieht. Und er bekommt große Zweifel, er wird richtig deprimiert und frustriert. Aber dann tut er sich doch durchwinden und er bittet Gott um Verzeihung, um Vergebung für die Schuld seines Volkes. Und dann passiert das Unglaubliche, dass Gott vergibt. Und Gott schenkt eine zweite Chance und eine dritte Chance und eine vierte Chance. Nach all diesem Chaos, nach all diesen Enttäuschungen, Verletzungen, da kommt dann dieser Mose an den Punkt, wo er sagt, jetzt brauche ich eine Ermutigung, sonst schaffe ich das nicht mehr. Und dann kommt seine größte Herzensbitte und die heißt, Gott, lass mich mit meinen eigenen Augen mal deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Liebe Gemeinde, wäre das nicht eine gute Bitte am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst? Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Es geht ja nicht darum, dass wir hier morgens uns zum Gottesdienst versammeln, damit wir da Lieder über Gott singen, Geschichten hören, was Gott mal irgendwann früher getan hat, in grauer Vorzeit. Es geht darum, dass wir Gott begegnen, dass wir seine Macht und Herrlichkeit erleben. Herr, erleuchte die Augen meines Herzens, dass ich deine Schönheit, deine Herrlichkeit erkenne. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, sagt Mose. Und er ist nicht leicht abzuwimmeln, er ist ja kein oberflächlicher Beter. Aber es geht ihm ja nicht nur darum zu sagen, Herr, erleuchte das mein Herz quasi, sondern er sagt, ich will ja wirklich mit meinen Augen dich einmal sehen in deiner Herrlichkeit. Und dann sagt Gott, Mose, ich hab's gehört, meine Antwort lautet nein. Manchmal sagt Gott nein. Auch wenn es um unser Herzensanliegen geht. Manchmal sagt Gott nein, auch wenn wir meinen, das brauche ich jetzt aber ganz dringend in meinem Leben, das brauche ich ganz dringend für meinen Glauben. Wir werden ihn nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, das ist die klare Auskunft. Ich will dich sehen. Nein, sagt Gott, du wirst mich nicht sehen, vorerst nicht. Allerdings gibt Gott eine Begründung, warum das ist. Er sagt, Mose, wünsch dir das bloß nicht. Wünsch dir das bloß nicht, du würdest das nicht überleben. Du würdest das nicht ertragen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Deine Augen sind nicht dafür geschaffen, diesen Lichtglanz, diese Herrlichkeit, diese hochenergetische Strahlung, das würde dich umbringen auf der Stelle. Wir kennen das ja sonst schon aus der geschaffenen Welt, ja, wenn es mal irgendwann wieder so eine Sonnenfinsternis gibt, dann gibt es überall diese Warnhinweise, Leute, bitte schaut bloß nicht einfach so darauf zu diesem Spektakel, sondern kauft euch so eine Sophie-Brille. Ja, sonst habt ihr irreparable Schäden an der Netzhaut. Ähnlich ist es ja dieser Unfug mit diesen Laserpointern. Da ist gerade vor einiger Zeit wurde wieder berichtet, dass sogar in Nürnberg, irgendwo glaube auch in einem Bahnhof, da haben auch einige so einen Blödsinn gemacht und haben im Laserpointer einen Jugendlichen geblendet. Und er ist auf einem Auge erblindet. Gott ist heller als 1000 Sonnen. Die Bibel sagt, er ist ein verzehrendes Feuer. Wehe, wenn jemand einfallen würde, mit bloßem Auge ihm gegenüberzutreten. Gottes Herrlichkeit ist viel energiegeladener als jeder Laserstrahl. Das würden wir nicht ertragen, das sind nicht gebaut. Und das hat ja nicht nur der Mose so erlebt. Diese ganze Spur entdecken wir, wenn wir in der Bibel nachschauen. Da kommt einmal dieser Jesaja. Der ist der Jesaja im Gottesdienst. Und er hat sozusagen in diesem Gottesdienst eine ganz besondere geistliche Erfahrung, macht er. Und in einem winzigen Augenblick quasi öffnet sich so wie eine Art Spalt, könnte man sagen, zu dem Himmel. Und er sieht da etwas. Und was macht der Jesaja? Der ist nicht begeistert. Der ist nicht erstaunt. Der ist nicht ergriffen, sondern der fällt auf den Boden und schreit, weh mir, ich vergehe. Und das hat der Paulus erlebt, als er vor Damaskus von diesem Licht vom Himmel erfasst wurde. Da fällt er geblendet zu Boden, er kann mehrere Tage lang nicht sehen. Und Thomas wird vom Auferstandenen ermahnt, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und Johannes stellt zu Beginn seiner Jesusbiografie fest, niemand hat Gott je gesehen. Der Sichtbarkeit Gottes ist keiner gewachsen. Kein Mensch würde das überleben, wenn er Gott quasi ungefiltert gegenübertreten würde. Kein Mensch könnte weiterleben, wenn er in dieses Strahlungsfeld kommt. Gottes Unsichtbarkeit, liebe Gemeinde, ist nicht unser Problem, sondern ist unser Schutz. Viele Menschen sagen ja, wenn ich Gott sehen könnte, wäre es einfacher mit dem Glauben. Aber Gottes Unsichtbarkeit ist nicht unser Problem, sondern unser Schutz. Und trotzdem entlässt Gott jetzt diesen Mose nicht einfach mit einem puren Nein. Sondern wenn er eine Tür zuschlägt, dann öffnet er eine andere. Und Gott sagt jetzt nicht nur ein kaltes, nacktes Nein, sondern er gewährt ihm nicht genau das, was er möchte, aber er gibt ihm drei andere Dinge. Erstens sagt Gott, er offenbart ihm seinen Namen. Zweitens, er hält seine Hand über ihm. Und drittens, er lässt ihn Gottes Spuren entdecken. Das erste ist, Gott offenbart seinen Namen. Mose erhält die Zusage, ich will dir den Namen, meinen Namen des Herrn kundtun. Es gibt Menschen, die sind namenlos. Die vernichten ihren Personalausweis, ihre Papiere, wenn sie über die Grenze kommen. Und dann tauchen sie unter in der Anonymität. Sie verschleiern. Zeigen sich nur noch inkognito. Solche Menschen, wo man nicht mal weiß, wie die heißen, wer die sind uns unheimlich. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite solche Zeitgenossen, deren Namen kennt jeder. Die kommen überall, in der Klatschpresse, im Fernsehen, überall, jede Woche irgendwo stehen diese Namen, sind die Prominente. Und dann, bei diesen Prominenten gibt es dann auch Leute, wo man dann merkt, da kann man nicht einfach gerade so hingehen, Hallo sagen. Zum Bundespräsidenten, zum Papst, da kann man nicht einfach so hingehen, auf die Schulter klopfen und sagen, Hallo, wie geht's? Und dann gibt es solche, die stellen sich uns vor, die stellen sich vor mit Namen, die haben keinen falschen Stolz, die sind sich nicht zu fein, zu den Normalsterblichen zu gehören und die möchten uns kennenlernen, die kommen uns näher, bieten uns vielleicht sogar die Freundschaft an. Und genau so einen Gott haben wir. Ein Gott, der nicht namenlos sein will, der nicht in der Anonymität untertaucht. Solche Gott inkognito, die gibt es in ganz vielen Religionen. Namenlose Götter aber sind unheimlich, die sind unberechenbar, die sind unnahbar. Wer am Mittwochabend beim Allianzgebet war, wo der Peter Kinas von Open Doors da war, da hat er von Indien erzählt. 200 Millionen Götter. Aber immer diese Angst, es kann noch irgendeinen geben, den 200 Millionen Einsten, den wir vielleicht vergessen haben, den wir nicht genügend geehrt haben und der uns jetzt irgendwas Böses will. Unser Gott ist kein namenloser Gott und er ist auch keine abgehobene Persönlichkeit, sondern er stellt sich vor und sagt, mein Name, ich bin da. Jahwe, ich bin da, ich gehe mit. Und dann sagt Gott noch zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und jetzt weiß der Mose wieder, okay, dieser Gott, der kennt mich, der meint es gut mit mir. Dieser Gott kommt mir nahe. Dieser Gott bietet mir seine Begleitung, seine Hilfe, seine Freundschaft an. Und Mose weiß jetzt ja, ich muss nicht alleine weiterwandern. Sondern der Name Gottes, das verbirgt seine Gegenwart, er ist in Höhe und in Rufweite. Und in Jesus Christus dann hat er sich endgültig sichtbar gemacht. Und deswegen sagt dann später auch, dass auch in der Apostelgeschichte und auch der Petrus, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Es gibt alle Jahre wieder zu der Jahreswende eine Schwemme. Und ich meine jetzt nicht Hochwasser, sondern Neujahrsglückwunschkartenschwemme. Neujahrsglückwunschkartenschwemme haben Sie sicher auch wieder viele bekommen von allen möglichen Freunden, Geschäftspartnern und so weiter. Was wünscht man sich da? Alles Gute, Glück, Gesundheit. Wenn es jemand Frommes ist, sagt er auch noch Segen. Und warum wünschen wir uns das? Deswegen, weil wir eben in einer Welt leben, wo wir laufend umgeben sind von Dingen, die uns bedrohen. Böses, Unglück, Krankheit. Überall lauert irgendwas. Menschen, Umstände, Situationen, die können uns innere, äußere Verletzungen zufügen. Aber liebe Gemeinde, Wünsche à la guten Rutsch und halt die Ohren steif, die reichen nicht aus. Dann doch lieber den Namen des Retters, den Namen des Helfers, den Namen des Heilands anrufen und sagen, Herr, Jesus, du kennst mein Tief, in das ich hineingeraten bin. Kein Mensch kann mich da mehr rausholen. Es wird immer dunkler und einsamer. Herr, höre mich. Du, Herr, du kennst meinen Stress. Du kennst meine Überforderung in der Arbeit, in der Familie. Ich weiß nicht, wo zuerst anfangen. Das erdrückt mich alles. Herr, rette mich. Herr, du weißt, dass ich Angst habe vor der Zukunft. Die Wege liegen im Schatten. Ich weiß nicht, wie soll ich mich entscheiden. Herr, leite mich. Wir können Gott nicht sehen, aber er redet mit uns und er lässt sich hören. Und er stellt sich vor und lässt uns seinen Namen wissen und sein Name ist Programm. Jesus, Gnade, Erbarmen, Treue, Fürsorge, Zuwendung, Verlässlichkeit, Zugänglichkeit, Liebe. Gott offenbart seinen Namen. Und das Zweite, was Gott dem Mose und was auch uns schenkt, das Zweite, Gott hält seine Hand über uns. Er sagt, ich will meine Hand über dich halten. Und Mose spürt diese Hand Gottes und er merkt, wie gut das tut. Und wie anders das ist als die Hände, die er früher auf seinem Nacken gespürt hat. Denn da war das die eiserne Hand des Pharaos, die Gastarbeiter rücksichtslos ausgenutzt hat. Da haben sie Lehmziegel gebrannt, Häuser gebaut, Pyramiden. Wer aufgemuckt hat, wurde bestraft. Die Aufmüpfigen niedergeknüppelt. Jeder Widerstand im Keim erstickt. Nicht die geringste Chance sahen sie jemals, dieser eisernen Hand zu entkommen. Und dann holt Gott den Mose von der Viehweide und schickt ihn mit leeren Händen zu diesem Tyrannen. Und dann braucht's eine ganze Menge, 10 Plagen, Landplagen, bis der Pharao endlich selber sich beugt und sie ziehen lässt. Und nachher wusste jedes Kind in Israel, jedes Kind wusste, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt. Und jetzt, in dieser engen Felsenkluft, auf seinen Knien liegend, da spürt Mose wieder diese Hand Gottes. Und er bekommt diese Gewissheit, ich bin in Gottes Hand. Niemand sonst darf Hand an mich legen. Und diesen Arm Gottes haben später viele Menschen auch bei Jesus gespürt. Da hat Jesus seine Hand ausgestreckt zu diesem blinden Bartimäus, der im Dunkeln hockte und auf Almosen angewiesen war. Und er hat seine Hand dem Behinderten am Teich Bethesda zugestreckt. und ihm die notwendige Kraft zurückgegeben. Mit dieser Hand hat er die Ehebrecherin am Jakobsbrunnen aus dem Schlamm ihrer Schuld und ihrer Scham herausgezogen. Und dann wurden diese ausgebreiteten Hände an ein Kreuz genagelt, durchbohrt. Und mit diesen blutenden Händen sagt er zu diesem einen Verbrecher am Kreuz: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und drei Tage später, da zeigt er seine durchbohrte Hand den Jüngern, seinen Freunden und sagt: Leute, Friede sei mit euch. Und diese Hände streckt er auch uns zu dir entgegen, um dich aufzurichten, um dich zu halten, zu führen, zu segnen. Und du darfst gewiss sein, auch wenn mein Weg durch die Wüste geht, dieser Herr geht mit und seine Hand ist über mir. Gott hält seine Hand über uns. Und schließlich das Dritte: Gott lässt uns seine Spuren entdecken. Ja, Mose darf Gott nicht direkt mit Augen sehen, aber Gott sagt ungefähr Folgendes: Mose, da ist ein Plätzchen hier bei mir, in dieser Felsspalte. Da ist ein Plätzchen und da schütze ich dich vor dem, was du jetzt noch nicht ertragen kannst. Doch du darfst mir hinterher schauen. Du darfst sehen, wo ich war. Du darfst die Spuren entdecken, die ich gewirkt habe. Und wer richtig hinguckt, der entdeckt diese Spuren Gottes, seine Güte. Und dann ersehen wir, aha, stimmt ja, er hat für uns gesorgt. Und wir erleben und haben erlebt, wie sich ganz verzwickte, vertrackte Situationen wieder gelöst haben. Und wir machen die Erfahrung, dass wir durch Schweres hindurchgetragen werden. Oder wir bekommen unerwartete Hilfe, wir bekommen unerwartete Geschenke. Im Rückblick, im Nachschauen, da hat Mose mit staunenden Augen erkannt, wie Gott gnädig war. Mit ihm und mit dem ganzen Volk. Und da hat er zurückgeschaut und hat gesagt: Ja, das stimmt ja. In Ägypten ist nicht eine einzige Familie zurückgeblieben von uns. Im Roten Meer ist nicht einer von uns Israeliten ertrunken. In der Wüste Sinai, da ist niemand verdurstet und verhungert. All die Etappen, die hinter uns liegen, die ausgesehen haben wie Sackgassen, alle diese Etappen, sie waren nur wieder eine Station weiter auf dem Weg zum lohnenden Ziel. Und so zeigt sich Gott und sagt: Schau hinterher. So weit geht es bei Mose. Er darf hinterher schauen, aber mehr nicht. Und dann wird lange, 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 sehr lange später ein Baby geboren in Bethlehem, in einem Stall, in einer Futterkrippe. Und was haben die Leute gesehen, die gekommen sind, die Hirten, die Könige? Haben sie Gott gesehen? Nein, sie haben zunächst einmal ein Kind gesehen in ärmlichen Verhältnissen. Aber dann war da ein alter Mann im Tempel, der hieß Simeon. Und dieser Simeon, der hat, als er Jesus auf den Armen der Mutter gesehen hat, hat er das Kind in die Arme genommen und hat gesagt: Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und der Johannes, der schreibt: Wir sahen seine Herrlichkeit. Das war, als sie mit ihm auf dem Berg der Verklärung waren. Und Paul Gerhard hat gedichtet in diesem Weihnachtslied: Ich stehe an deiner Krippe, hier in der einen Strophe, sagt der Paul Gerhard: Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Und Johannes fährt dann fort, indem er Jesus zitiert: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und was sehen wir bei Jesus? Wir sehen bei Jesus die unglaubliche Zuneigung des Vaters zu seinen verlorenen Söhnen und Töchtern. Wir sehen bei Jesus die Vergebung, die Geduld, die Güte mit uns bösen Menschen. Bei Jesus sehen wir die Kraft, zerbrochene Beziehungen zu heilen. Bei Jesus sehen wir Zutrauen zum Vater, der für uns sorgt. Bei Jesus sehen wir das Ende von Leid, von Unrecht und Krankheit. Bei Jesus sehen wir die Opferbereitschaft für uns Menschen. Bei Jesus sehen wir den Sieg über den Tod. Mit einem Satz, bei Jesus sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Allerdings sehen wir heute natürlich nicht Jesus so wie die Menschen vor 2000 Jahren, wie seine Jünger. Für uns ist Jesus so unsichtbar wie der Vater. Wir leben in der Zeit des Glaubens und nicht des Schauens. Erst wenn er kommt, am Ende, dann enden alle Zweifel. Dann braucht es keinen Glauben mehr. Dann werden wir mit eigenen Augen sehen die Herrlichkeit Gottes. Dann kommen wir vom Glauben zum Schauen, wie Paulus sagt. Aber bis dahin hält Gott seine Hand über uns und sagt, schau mir hinterher. Schau hin und schau auch auf Jesus. All meine Güte, all das liegt bei Jesus. Und dann kriegt es der Geist Gottes immer wieder irgendwie hin, dass unser Vertrauen nicht kaputt geht, dass unser Vertrauen nicht aufhört. Irgendwie schafft er es, dass wir immer ein bisschen mehr glauben als zweifeln. Und das reicht für den nächsten Schritt, für die nächste Aufgabe, für die nächste Herausforderung. Selbst im Dschungelcamp, selbst im Wüstencamp, selbst in Öschelbronn, selbst in deinem und meinem Leben. Bis er kommt, dann werden wir ihn sehen. Mit strahlenden Augen, wie glückliche Kinder an Weihnachten, wie strahlende Sieger und Gewinner. Und alle, die auf dem Weg zu diesem Ziel sind, die stimmen ein und sagen Amen.